Ja, ich freue mich, dass ihr da sind zu dem Morgen, und ich möchte am Anfang eine kurze Rückblende machen, vielleicht Sonntag, und zwar nicht auf die Predigt, sondern auf den Bericht von der Familie Wenk. Sie bereitet sich ja auf ihren Missionsdienst vor in Südafrika. Mercy Air, Helikopterarbeit, Helikopterflüge und Helikopter reparieren, warten und so weiter. Und ich kann mir sagen lassen, es war mega spannend gewesen, auch, wie sie uns mitgenommen haben. Ich war nicht dabei gewesen, ich war auswärts am Predigen gewesen. Und wir haben sie am Nachmittag bei uns besucht gehabt und haben, das ist ein Geheimtipp, sie mal einzuladen. Es sind ganz herzige und spannend, mit ihnen zusammen zu sein auch. Und haben zum Beispiel gelernt, auch, wie ein Helikopter, der kann abstürzen. Also, sehen Sie, ich bin nicht vom Fach. Der kann, ohne Motor, kann der landen. Ich habe immer gedacht, das ist das Problem beim Helikopter. Wenn der plötzlich den Motor aufgeht, dann ist gar nicht mehr gut. Beim Flieger kann der wenigstens noch gleiten. Denkst du, stimmt gar nicht. Also, stimmt vielleicht schon. Aber der Heli, der, ja, Sie müssen ihn fragen. Er kann einfach, es ist sicherer, mit dem Heli ohne Motor zu landen, als mit dem Flieger. Er hat das sogar schon gemacht, wo Miriam fast das Herz stillgestanden ist, weil sie nicht wusste, dass jetzt die Übung machen. Sie dachte, nein, jetzt stürzt er ab. Oh, okay. Und auf jeden Fall haben wir sie auch gefragt, du, wie sieht es eigentlich aus mit euren Finanzen? Mögen ihr eigentlich durch? Und sie haben eigentlich so zwei Bereiche gesagt. Das eine hat sie letzte Stunde angetönt, dass sie eigentlich dann, wenn sie in Südafrika sind, das ist, wenn es gut geht, in einem Jahr, vielleicht anderthalb Jahre, kann es nicht so ganz genau sagen. Aber dann, wenn sie in Südafrika im Dienst sind, dann brauchen sie eigentlich doppelt so viel Spenden, wie sie jetzt haben. Also, es fehlt eigentlich noch ein recht Stückchen. Und jetzt im Moment langen es auch nicht ganz. Also, sie haben gewisse Sachen, die sie jetzt müssen selber noch irgendwie, zusammen ramisieren. Also, und ich habe gedacht, hey, ich möchte das unbedingt in die Gemeinde hier noch bringen, weil sie selber haben ja nicht da anstehen und sagen, ja, sie Leute, wir brauchen noch ein bisschen Geld, könnt ihr uns noch etwas, das geht ja nicht, aber ich als Pastor, ich möchte das gerne machen, weil wir dürfen sie dann nächstes Jahr oder übernächstes Jahr auch aussenden als Gemeinde und nehmen durch das auch eine gewisse Verantwortung für sie wahr, oder? Sie sind verbunden, in unserem Namen sind sie dort dann im Einsatz, in der Mission, als verlängerten Arm. Wenn wir jetzt würde da kann ich da mal schauen, weil wir da sehen Mission und dann Mitarbeiter und Familie Wenk, oder? Das werden dort drauf. Also gehört zu uns. Und ich möchte euch das Herz legen, zu überprüfen, ob ihr nicht möchtet, ob ihr jetzt schon eine Spende machen. Vielleicht 20 Franken im Monat, vielleicht 50 Franken im Monat, vielleicht 100 Franken im Monat. Und gerade 20 Stutz. Also was ist das schon? Dreimal einen Kaffee trinken und zweimal irgendwie noch ein Gipfeli, dann hat man es ja schon. Und ich habe sie gebeten, dass sie doch ihre Kontoverbindung aufschreiben. Und das ist die Zettel da mit dem Helikopter drauf. Das liegt draussen beim runden Tisch beim Ausgang. Und nehmen doch so eins mit. Und ja, machen doch da ein paar Fränkli da. Wenn alle ein bisschen zusammenlegen, dann gibt es doch einen anständigen Betrag. Das wäre toll. Also das wollte ich einfach noch sagen. Genau, gut. Wir sind jetzt in der Serie über die jüdische Fest, die alttestamentliche Fest, Feste des Herrn. Letzten Sonntag Rosh Hashanah, die Posaunenfest, haben wir beleuchtet gehabt, Silas Wohler, 100 Mal wird an diesem Tag in die Posaunen blasen. Und zwar, Menschen sollen aufwachen, auch wir sollen aufwachen, wir sollen Zeichen von der Zeit wahrnehmen und richtig deuten. Gut, bei gewissen Zeichen, die sind so eindeutig, die kann man nicht übersehen. Ich denke, so Phänomene wie Flüchtlingsströme, Terrorismus, das sind Phänomene, die einem auch Angst machen, denke ich, oder vielen, oder ein bisschen mulmig. Und man kann davon ausgehen, dass die Zeitzeichen sogar noch werden zunehmen werden, dass sie noch intensiver werden. Es gibt Fachleute, die reden von bürgerkriegsähnlichen Zuständen in Europa. Und da wird die Angst zunehmen. Aber Gott will uns durch seine Bibel zeigen, was da abgeht, dass wir nicht überrascht sein müssen. Und er will uns auch helfen, wie wir mit dem umgehen. Und das Spezielle ist ja, oder, wer würde heute denken, dass die Phänomene von heute, die ich erwähnt habe, mit dem alttestamentlichen Fest der Juden einen Zusammenhang haben? Aber sie haben einen. Und das werden wir jetzt auch sehen. Denn die Fester, die reden bildhaft und symbolisch von Jesus Christus. Und Jesus ist ja die Antwort auf Hass, auf Ängste, auf Hoffnungslosigkeit. Im Alten Testament, das haben wir auch schon gesehen, hat es drei grosse Wallfahrtsfeste gegeben. Und an diesen drei Festen haben alle Männer vom Land müssen ins Heiligtum reisen, wo ja dann später in Jerusalem war, der Tempel. Das sind die drei Feste. Passa, an dem Fest ist ja gerade dann ist Jesus gekreuzigt worden. Dann Schabuot, das Pfingstfest, wo der Heilige Geist ausgegossen worden ist auf die Jünger. Und zu Gott Laubhüttenfest, das ist dann nächstes Sonntagsthema. Und das Laubhüttenfest, das ist wiederum durch zwei andere Feste vorbereitet worden. Und das eine von diesen beiden Feste ist Rosh Hashanah, letzten Sonntag. Und das zweite, das ist Yom Kippur, wo wir heute dazukommen. Aber ich möchte noch mal ganz kurz ein bisschen zurückzoomen. Ich habe vorher gesagt, dreimal im Jahr, alle Männer mussten auf Jerusalem reisen. Und wo es möglich ist, hat man die Familie mitgenommen. Was das bedeutet hat. Also, wenn wir überlegen, das war ja ein wahnsinniger Aufwand gewesen. Und ich einfach gedacht, müssen wir mal ein paar Gedanken machen, kurz. Das heisst, in dieser Zeit sind Hunderttausende, vielleicht sogar 1 Million Menschen gleichzeitig im Land unterwegs gewesen. Die meisten wahrscheinlich zu Fuß oder auf Esel oder so. Dann hat es gewaltige logistische Herausforderungen gegeben. Hey, wenn so viele Leute, die müssen gleichzeitig, also ja, essen, trinken, sanitäre Anlagen, das ist enorm gewesen. Also das ist also ich denke auch um Jerusalem herum, man muss es gewaltige Zeltstätte geben haben. Dann der wirtschaftliche Faktor. Die Leute haben im Jahr 3 bis 6 Wochen ihren Besitz zurückgelassen. Müssen vertrauen, dass das irgendwie geht. Dann Menschenmenge in der Stadt. Das war ja gefährlich gewesen. Oder so viele Leute in die Stadt und um die Stadt. Es gibt Fachleute, die sagen, dass auf dem Tempelplateau etwa 400'000 Leute Platz hatten gleichzeitig. Wir sehen dann nachher noch das Bild, das war recht gross gewesen. Und jetzt musst du mal überlegen, ja, wie bringst du die dort auf und wieder runter? Oder Sicherheitsfragen, dass da keine Massenpanik entsteht. Dann auch, an diesen Festen sind 10'000 von Tieren geopfert worden, geschächtet. Also geschächtet, man hat eine Kehle durchgeschnitten und dann ausblutet. Ich denke nicht, dass da die Tiere gross gelitten haben, es geht recht schnell. Ich hoffe, ihr könnt euer Plätzchen heute Nachmittag gleich noch geniessen, oder heute Mittag. Und jetzt war die Frage auch, oder? Wohin mit all dem Blut? 10'000 von Tieren ausblüten. Was machen wir mit dem Gestank? Aber auch der Tempeldienst hat ja ganz viel Personal gebraucht. Haben wir sagen lassen, dass es da 200 führende Priester gebraucht hat, 7'700 Priester, gewöhnliche, und 9'600 Leviten, also 17'000 Personen, die an diesen Fest im Einsatz waren. Also, ich sehe ein riesengroßes Setting. Stell dir mal vor, das ist krass, 3-mal im Jahr. Tempel zur Zeit von Herodes, wir sehen, der ist ziemlich gross geworden dann. Aber die Juden haben das alles auf sich genommen, weil für sie Gott und der Tempel eigentlich das Wichtigste war im Leben. Das war ihr Fokus. Und Jerusalem, oder? Das war das Zentrum des geistlichen Lebens. Und jetzt kann man sich auch fragen, warum hat Gott so eine riesige Sache daraus gemacht, aus diesen Festern? So ein Zeugs, warum? Ich glaube, das hat er gemacht, um uns zu sagen, hey Leute, diese Botschaft, die ist für dein Leben relevant. Diese Botschaft, die darfst du nicht verpassen. Die ist mega und alles entscheidend für dein Leben. Und das ist in Israel damals, das ist allen bewusst gewesen. Durch das riesen Setting. Und ich glaube, das soll auch aufs Heute überschwappen. Letzte Woche, Rosh Hashanah, die Hörner sind geblasen worden mit dem Ziel, ihr Leute, lasst euch wachrütteln. Es gilt ernst. Nicht mehr auf die lange Bank schieben. Jetzt versöhnen mit Gott. Jetzt reinen Tisch machen mit anderen Menschen. Und nach dem Rosh Hashanah hatten wir 10 Tage Zeit gehabt, und dann ist Yom Kippur gefeiert worden. Der grosse Versöhnungstag. Ist also am 10. Tag vom Monat Tischri, wie das Monat Tischri ist, ist September, Oktober, ist das gefeiert worden, das Fest. Und in diesen 10 Tagen zwischen Rosh Hashanah und Yom Kippur, da hat man Zeit gehabt, um sich auf den grössten Tag vom Jahr vorzubereiten. Und das ist eine intensive Zeit gewesen. Im Sinn von, wenn ich jetzt in 10 Tagen, oder, würde von der lebendigen Gott kommen, also stirb und von der lebendigen Gott kommen würde, wäre ich dann bereit. Also mit dem, in dieser Haltung ist man da wahrscheinlich dran gegangen. Und das ist eine grosse Hilfe gewesen, jedes Jahr neue grosse Hilfe, sein Leben zu hinterfragen. Und auf die richtige Spur bringen, wo es nötig ist. Und im 3. Mose 23, ab Vers 27, lesen wir folgenden Text. 3. Mose 23, Vers 27 bis 30. Doch am 10. dieses 7. Monats, eben der Monat Tischri, da ist der Versöhnungstag. Eine heilige Versammlung soll er für euch sein. Und ihr sollt euch selbst demütigen. Man kann das Wort übersetzen mit Fasten. Und sollt dem Herrn ein Feueropfer darbringen. Und keinerlei Arbeit dürft ihr tun an eben diesem Tag. Denn es ist der Versöhnungstag, um Sühnung für euch zu erwirken vor dem Herrn und eurem Gott. Denn jede Person, die sich nicht demütigt an eben diesem Tag, die soll ausgerottet werden aus ihren Völkern. Und jede Person, die irgendeine Arbeit tut an eben diesem Tag, eben diese Person werde ich umkommen lassen aus der Mitte ihres Volkes. Also wir sehen, es ist nicht ganz ein Blauschfestli gewesen, oder? Da merkt man die Heiligkeit schon aus diesen Versen raus. Und so ist der Versöhnungstag für Israel der wichtigste Tag gewesen, das wichtigste Fest auch, was sie überhaupt hatten. Von allen israelischen Festen. Übrigens ganz spannend. Also wir merken da nichts essen, nichts arbeiten, Buße tun. Und einmal im Jahr, das ist der einzige Tag, wo das befohlen war, dass man fasten soll. An diesem Tag, 1973, haben die arabischen Völker Israel angegriffen. Genau an diesem Tag. Weil sie genau gewusst haben, dann sind sie verwundbarsten. Aber Gott hat es dann auch wieder geschenkt, dass Israel sich hat können kehren, wieder können, die zurückgewinnen eigentlich, wo sie zuerst Angriff, wo sie zuerst Verlust erlitten haben. Yom Kippur, was heisst das genau? Yom Kippur. Yom heisst Tag. Und Kippur heisst bedecken, zudecken und heisst auch verhüllen. Da haben wir es. Zudecken, bedecken, verhüllen. Also der Tag vom Zudecken heisst es eigentlich. Und was wird da gefeiert? Ihr kennt die Geschichte von Adam und Eva, wie sie Gott das Vertrauen entziehen, sündigen. Und sie merken plötzlich als Folge von dem, dass sie vor Gott nicht bestehen können. Sie haben sich nackt gefühlt. Sie sind vorher schon nackt gewesen. Aber erst jetzt haben sie ein schlechtes Gewissen gehabt. Sie haben sich geschämt. Und was macht man, wenn man sich schämt? Steht man vorne an und irgendwie sagt, hallo, da bin ich. Nein, dann versteckst du dich, oder? Dann gehst du dich verstecken. Und genau das haben sie auch gemacht. Sie haben sich vor Gott versteckt. Sie haben sich geniert. Und das hat Gott gemacht. Er hat ein Tier getötet, hat das Fell genommen von dem Tier und hat die Blöße von Adam und Eva bedeckt. Und genau das ist Yom Kippur. Gott bedeckt die Blöße von den Schuldigen. Yom Kippur ist ganz ein starkes Bild für den stellvertretenden Erlösungstod von Jesus. Und speziell, obwohl Yom Kippur ja ein Fest war, hat man zuerst das Fest angefangen, wie ich es gesagt habe, mit Fasten und Trauer über die eigene Schuld. Man ist wirklich mal, hat man angeschaut, man hat sich nicht immer ablenken lassen vom Alltag, sondern man hat nur angeschaut und ist traurig geworden. Wie das, was man gesehen hat, dass ich selber, also ja, wenn es dann etwas da so zu geben hat, zu sehen. Und ja, man hat müssen fasten, man hat nicht dürfen essen. Wenn die Öffentlichkeit gegessen hat, dann ist es nicht so praktisch gewesen, dann ist es nicht gut rausgekommen. Normalerweise, in einem Tempelalltag sind die Priester alle Tage ins Heilige gegangen. Also wir sehen einen Querschnitt vom Tempel. Von der Seite, wenn man die Wand rausgenommen hat, da ist der Eingangsbereich, da ist das Heilige. Und da drin, in den sogenannten Heiligen, sind die Priester alle Tage gegangen. Und sie haben da vorne, ist der Räucheropferaltar, sie haben dort Weihrauchopfer gebracht. Alltag, übrigens, ja. Und es ist so, dass der Altar, das ist aus Gold gsi. Und jetzt fragen die Leute vielleicht, ja, warum haben die Alltag Weihrauch da geopfert, dass das ein Räuchli gegeben hat? Psalm 141 zeigt, dass das ein Symbol ist fürs Gebet. So wie unser Gebet, oder so wie der Rauch aufsteigt, steigt das Gebet der Gläubigen auf vor Gottes Thron. Und spannend auch, dem Räucheropferaltar hat es vier Hörner gehabt. Hörner, so. Oh. Und die Hörner sind in der Bibel immer ein Zeichen von Macht. Könnt ihr mal einen Stier besuchen, wenn er ein bisschen ärgerlich ist, dann wisst ihr, was ich meine, oder? Hörner sind ein Zeichen von Macht. Und wie das Symbol, die Hörner fürs Gebet, wir auch fürs Gebet, ist ein Zeichen von Macht. Gebet ist Macht vor Gott. Und sie haben also alltag, sind sie da ins Heilige rein und haben da geopfert, aber sie sind das ganze Jahr nie ins Allerheiligste. Ausser einmal im Jahr am Yom Kippur hat der Hohepriester die Aufgabe gehabt, durch den Vorhang durchzugehen. Übrigens, das war so ein bisschen erhöht, etwa 3 Meter höher als Heilige, und das ist auf einem Fels oben. Man weiss heute noch, wo der Fels ist. Es gibt Studien, die sagen, ist dort eine Moschee, ist dort drüber gebaut. Und diesen Fels kann man noch anschauen. Der ist dort, wo das Allerheiligste war. Und der Hohepriester musste zuerst einen Stier opfern, als Sündopfer für seine, also als Opfer für seine eigene Sünde und für die von seiner Familie. Und dann hat er erst hinter den Vorhang gehen. Und er hat dann das Allerheiligste betreten, den Raum hinter dem Vorhang, und er war barfuß, weil die Priester sind immer barfuß da im Tempel gewesen. Und dann, man muss auch sich bewusst sein, das war der heiligste Ort auf der ganzen Welt für die Juden. Also das ist ganz klar gewesen. Weil da drin einfach Gottes Gegenwart war. Die Bundeslade, der 10 Gebote drin, Gottes Gegenwart. Und der Hohepriester hat gewusst, ich bin an so einem heiligen Ort jetzt. Das ist lebensgefährlich für mich, wenn ich nicht das so mache, wie es Gott vorgibt. Und das haben übrigens auch Jahre voran die 2 Söhne von Aaron müssen erleben. Der Aaron, der Bruder von Mose, die 2 Söhne haben Rauchopfer dargebracht, zwar in der Stiftshütte, nicht im Tempel, Stiftshütte. Und sie haben das gemacht, das heisst ein fremdes Rauchopfer. Wahrscheinlich haben sie Kohle nicht vom heiligen Altar genommen, sondern von irgendwoher. Und sie haben das gemacht, haben Gottes Anweisung widersprochen und sind tot umgekehrt, beide zusammen. Ich kann mir vorstellen, was das in dem Volk ausgelöst hat. Und wenn der Hohepriester da eingegangen ist, wenn die haben die Geschichte von Israel besser kennt als wir, dann hat es genau gewusst. Ich dachte, wow, also ich bin da nicht einfach sicher. Ich muss jetzt wirklich schauen, dass ich mich in der Heiligkeit gehe oder so bewege, wie es Gott gesagt hat. Und dann hoffen wir, dass es gut kommt. Und wenn der Hohepriester eingegangen ist, im Yom Kippur, hat er den Auftrag gehabt, eine Pfanne zu nehmen, eine Räucherpfanne. Dann hat er dort müssen glühende Kohle rein tun und hat müssen Hanfle Räucherwerk mitnehmen. Dann ist er durch den Vorhang durchgegangen und hinten dran hat er müssen das Räucherwerk, wie so ein Gewürz, auf die Pfanne drauf tun, auf die glühende Kohle, und dann hat das angefangen, hat das wie verbrennen und es hat Rauchwolken gegeben. Und die Räucherwolke, das Rauchopfer, ist dann gestanden zwischen der Bundeslade, Gegenwart Gottes und dem Hohepriester. Und das Gesetz von Mose sagt, 3. Mose 16, er müsste es machen, damit er nicht stirbt. Boah. Und so ist der Hohepriester mit einem riesigen Respekt da hingegangen. Hey, jetzt geht es um Leben und Tod. Und dann hat er weiter das Blut genommen von dem Stier, den er geopfert hat, hat mit dem Finger ins Blut hinein und hat einmal müssen auf die Bundeslade sprühen, also so sprengen, und 7 Mal auf den Boden. Und denke mal, der Boden war der Felsen, ein besonderer Felsen. Und das ist auch wieder ein Symbol für Jesus, oder? Jesus ist unser Felsen. Also hat das Blut auf den Felsen dann gesprengt. Und dann sind 2 Geissböcke, hat man dort genommen gehabt, und hat es los über die geworfen. Und der eine Geissbock, der es los getroffen hat, der ist geopfert worden. Und der Hohepriester hat dann auch von seinem Blut genommen, ist ins Allerheiligste gegangen und hat wieder das Gleiche gemacht. Einmal auf Bundeslade und 7 Mal auf den Fels. Und dann hat der Hohepriester das Allerheiligste verlassen und hat die Hände auf den Kopf vom 2. Geissbock draufgestemmt, draufgelegt und hat laut die Sünde vom Volk Israel ausgesprochen. Und mit dem, seit 3. Mose 16, sind die Sünden vom Volk Israel auf den Bock übergegangen. Der Geissbock, eigentlich so ist der unschuldige Geissbock, ist zum Sündenbock geworden. Kennen wir heute auch den Ausdruck, oder? Einer, der den Kopf hat, der Sündenbock. Und dann hat ein Mann den Auftrag gehabt, den Sündenbock, den Geissbock, der jetzt der Sündenbock ist, zu nehmen und aus der Stadt rauszuführen, in die Wüste raus. Und dort hat er dann einfach sich selber überlassen. Die beiden Geissböcke sind ein Bild. Für wer? Für Jesus. Der erste Geissbock ist geschlachtet worden, um den stellvertretenden Tod von Jesus Christus darzustellen. Und jetzt nochmal kurze Klammerbemerkung. Überlegt mal, was die Juden Jahr für Jahr gemacht haben. Was die Jahr für Jahr in diesem riesen Setting dargestellt haben und es hier noch nicht erkannt haben. Das ist krass. Jesus. Klammer dazu. Der zweite Geissbock ist aus der Stadt geführt worden in die Wüste, um das Entfernen von der Sünde darzustellen. Und das erinnert uns daran, wie Jesus auch aus der Stadt rausgeführt worden ist, am Karfreitag auf Golgatha. Und dass dann der Hohepriester seine Hände auf den Kopf von dem lebendigen Geistbock gelegt hat, ist ein Bild dafür, wie die Sünden der Gläubigen auf Christus gelegt werden und für immer weggenommen werden, wenn sie die Sünden bekennen. Oder der Hohepriester musste die Hände draufheben und laut aussprechen. Und die Bibel sagt klar, wenn wir bekennen, dann vergibt er uns. Nicht einfach nur so ein bisschen symbolisch, das braucht es wirklich. Und Johannes der Täufer hat dann von Jesus gesagt, siehe das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt wegnimmt. Was für ein gewaltiges Schauspiel. Was für eine Dramaturgie. Ein riesiger Aufwand für das ganze Land und das jedes Jahr. Und für was? Gott, glaube ich, Gott will uns mit dem Yom Kippur zwei Sachen zeigen. Und dem Fest. Nämlich erstens mal, Gott ist heilig. Mit dem Gott ist nicht zu spassen. Das sollte man wirklich ernst nehmen. Ob man jetzt mit Jesus lebt oder nicht, das ist eins. Und das Zweite zeigt uns Yom Kippur Gottes Gnade. Der Weg, um von dieser unfassbaren Heiligkeit zu bestehen und nicht zu sterben, der führt über den stellvertretenden Sündenbock, Jesus Christus. Er ist an deiner und meiner Stelle gestorben. Und er ist am dritten Tag auferstanden für uns. Und warum? Damit er unsere Blöße bedecken kann. Dass er unsere Schuld abnehmen kann, uns ein ewiges Leben schenken kann. Und wisst ihr was? Jetzt sucht Jesus Menschen, die diese Geschenke annehmen. Und eigentlich klingt das ja komisch, findet ihr nicht? Wie wenn man auf die Knie hinten reinrutschen, nimm doch das Geschenk an, nimm doch das Geschenk an. Das ist doch krass, eigentlich müsste das die grösste Sehnsucht sein von den Menschen, dass sie das annehmen. Sie sagen, oh, hey, es ist besser als alles andere. Und das ist auch Demut, dass Gott sich so weit runterlässt. Rosh Hashanah, Posaunenfest, will Menschen aufwecken, haben wir letzten Sonntag gesehen. Bereite dich auf Begegnung mit Gott vor. Beendige deine Familienstreit, wenn du hast, oder was auch ist. In 10 Tagen ist es soweit. Dann ist Yom Kippur. Und dann geht es um alles oder nichts. Und stell dir vor, du machst jetzt Nachmittag ein Nickerli, hast einen Herzschlag, Herzstillstand, du stirbst. Und dann kommst du von der Lebendigen. Gott, von dieser unfassbaren Heiligkeit. In den Himmel vor diesem Thron. Und, wow. Und meine Frage ist, wärst du bereit? Wären wir bereit, wenn es jetzt, ich meine, wir hoffen es ja nicht, wir denken es, aber wer weiß es schon? Sind schon genug andere sind gestorben, unverhofft? Wären wir bereit? Oder gibt es Bereiche, wo du Gott ungehorsam bist, wo du Prioritäten falsch setzt? Sachen, wo du dein Leben, wo dich dein Leben wie selber auffrisst? Was dich kaputt macht. Es gibt Menschen, die besuchen seit Jahren, Jahrzehnten eine Kirche, Freikirche, Gottesdienste und haben keine persönliche Beziehung mit Jesus. Ist nicht lebendig in ihrem Herz. Es gibt Menschen, Gläubige, die seit Jahren eine geheime Sünde haben im Leben, die sie einfach stehen lassen. Und Yom Kippur will das bedecken, will das wegnehmen. Aber dazu braucht es meine Bereitschaft, meine Offenheit. Und die Bibel zeigt uns ja, dass Jesus der Arzt ist. Unser Arzt. Ein Arzt ist etwas Gutes, etwas Positives. Und er will uns helfen. Und das kann er, wenn wir mit unseren Verfehlungen zu ihm kommen. Dann kann es. Und jetzt ist das manchmal so eine Sache, oder? Wir und Ärzte. Ich weiss nicht, wie ihr es ticket, aber es gibt gewisse, vielleicht sind das eher normale, ich weiss nicht. Ja, es sind zwar mega wehleidig so zum Teil, oder? Also wir Männer, manchmal. Aber zum Arzt gehen, ach, da hast du irgendein blaues Bein und kannst fast nicht mehr draufstehen, aber zum Arzt, nein, es wird schon wieder, klönen wir ein bisschen daheim. Und dann später muss man dann gleich gehen und sagt der Arzt, ja, wären Sie doch früher gekommen, wäre die Behandlung viel einfacher gewesen. Oder wenn du einen wüsten Ausschlag hast am Rücken, zum Arzt gehst, dann musst du das T-Shirt abziehen und froh sein, dass es am Rücken ist und nicht weiter unten. Und ja, oder wir müssen uns entblößen, dann kann uns der Arzt helfen und bei Jesus ist es eigentlich genau gleich. Vielleicht plagt dich schon lange etwas, vielleicht ein Problem mit dem Internet. Du hast einfach irgendwie, willst du es nicht, aber immer wieder rutschst du rein und klickst ein dummes Zeug an. Oder vielleicht etwas mit Wutausbruch, ständig kommt es wieder. Unkontrollierbar scheinbar. Oder irgendeine Sucht. Und jetzt möchte ich sagen, lass dich nicht hindern, mit dem zu Jesus zu gehen, zu deinem Arzt. Er ist für das gestorben, dass wir mit dem, also dass wir Lasten ihm bringen können. Für das ist er gestorben. Er wird damit fertig. Aber es braucht eigentlich zwei Schritte. Erstens mal muss ich es mir eingestehen. Ich muss erkennen, dass da etwas ist. Und das Zweite, ich muss damit zu Jesus gehen und bekennen. Erkennen und bekennen. Und es ist doch gut, wenn man nicht so lange wartet. Dass immer auf die lange Bank schiebt. Dass immer noch mehr Kreise zieht. Sondern wirklich das macht. Und vielleicht braucht es auch noch einen Weg durch die Seelsorge. Unter Umständen, wo man dann kann lernen, in dieser Freiheit zu leben, die uns Gott schon gegeben hat. Und kann lernen, die Kraft anzuzapfen. Und wenn wir diesen Weg gehen, wissen, was dann passiert? Freude. Durchdringende Freude. Ein Leben, wo man sagen kann, hey, ja, jetzt fühle ich mich eigentlich wirklich in einer gesunden, guten Freiheit. Und das ist einfach schön, das ist Freude. Und genau so ist es nämlich mit dem jüdischen Fest weitergegangen. Oder, das ist in Freude gemündet. Wir haben jetzt ja gesehen, es ist eigentlich, hat angefangen mit der Heiligkeit und mit Ehrfurcht vor Gott, wie wir gesehen haben. Übrigens, haben ihr gewusst, dass die Juden so eine grosse Ehrfurcht hatten vor dem Allerheiligsten? Die haben am Hohepriester ein Seil um den Fuß gebunden, also um das Bein gebunden, für den Fall, dass Gott das Opfer nicht annimmt und am Hohepriester etwas passiert in dieser Gegenwart Gottes, haben sie ihn rausziehen am Seil. Das ist krass. Hey, die haben wirklich damit gerechnet, das ist so heilig, ist der Gott. Der könnte sterben da rein. Sonst hätte er das nicht gemacht mit dem Seil. Also ich glaube jetzt nicht biblisch, es ist einfach in der Überlieferung. Haben das die Juden dann selber auch gemacht. Also mega herausfordernd. Prägt von Ehrfurcht, Selbstprüfung, weil man gewusst hat, hey, Yom Kippur steht vor der Tür. Und damit der Gang ins Allerheiligste durch den Hohepriester. Und der ganze Tag, Yom Kippur, eigentlich die ganzen 10 Tage vor Rosh Hashanah her, die sind prägt gewesen von der Anspannung, die gewachsen ist auf dem Moment dann. Wow, es kommt näher, es kommt näher. Er geht in das Allerheiligste rein. Und die Frage auch, kommt er lebendig wieder raus? Und wenn ja, dann haben sie gewusst, dann hat Gott unsere Schuld vergeben. Und die ganze Anspannung hat sich entladen, wenn es wirklich passiert ist. Wenn der Hohepriester rausgekommen ist, dann aus dem Tempelgebäude raus, ich stelle mir vor, dass dann da wirklich das Tempellotto voll war. Und dann haben sie den Hohepriester gesehen, erkennt das im Gewand. Und dann hat sie gesagt, boah, dann ist die Freude ausgebrochen. Und nicht oberflächliche Freude. Sondern aus tiefstem Herzen, wir sind wieder rein. Es ist rein gewaschen, es ist alles wieder gut. Das ist mega. Also aus Fasten, Buß, Ehrfurcht ist eine riesige Freude geworden, die dann ins nächste Fest eingemündet hat, das 5 Tage später angefangen hat, eben das Laubhüttenfest. Um das geht es dann am nächsten Sonntag. Und das ist das Fest von der Freude gewesen. Das ist eigentlich das Fest, das am meisten von Freude prägt. Es ist gerade anschliessend an Yom Kippur. Und dort will Jesus Herr mit uns. Zur Freude, zum Leben aus der Freude. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke, dass wir manchmal wieder neu durchbuchstabieren. Nicht irgendwie einfach wie ein Roboter immer Fürsche machen, sondern hey, zwischendurch wieder mal einen Schritt zurück und sagen, hey Jesus, ja, du bist es eigentlich, oder? Und ich will mich an dir erfreuen. Rund 1000 Jahre war der Tempel der Mittelpunkt vom ganzen Land. Und für einen Juden war das der Mittelpunkt der ganzen Welt. Keine Frage. Und dann, im Jahr 70 nach Christus, haben die Römer den Tempel seiner ganzen Herrlichkeit zerstört. Die haben recht viel Arbeit sich gemacht, um alles kurz und klein zu schlagen. Man findet heute noch viele Schätztempel, also Schätze, einfach Mauern und Sachen, Teiche, wo man liest in der Bibel, die dann verborgen sind, unterirdisch. Man darf ja eigentlich nicht mehr gross Deko forschen, leider. Aber hier haben sie alles platt gemacht, leider. Und warum? Ich meine, es gibt natürlich diverse Antworten, aber die biblische Antwort, wenn man ein bisschen zurückzoomt und allgemein schaut, ist, weil es den Tempel nicht mehr gebraucht hat. Oder aus dem einmal im Jahr ist es ein für alle Mal geworden durch Jesus. Indem er nicht das Blut von einem Tier vergossen hat, sondern sein eigenes Blut und hat das in den Himmel eingetragen vor Gott Vater, ist mit dem Blut erschienen für uns. Er hat gesagt, schau, Vater, ein für alle Mal, jetzt kein Tieropfer mehr. Das gilt jetzt. Und hat all uns gedacht. Und wir feiern heute auch ein Fest. Wir feiern nicht mehr Yom Kippur, müssen wir nicht mehr. Aber Jesus hat uns Abendmahl gegeben. wo wir uns daran erinnern, dass Yom Kippur nicht mehr nötig ist, weil es ein für alle Mal gilt. Und die Bibel sagt, schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Oder im Abendmahl können wir sogar schmecken, was Yom Kippur eigentlich auch darstellt, dass Jesus für uns gestorben ist. Und wir werden jetzt dann miteinander das Abendmahl nehmen. Und jeder ist eingeladen, das Abendmahl zu nehmen, wo Jesus bewusst seine Schuld gebracht hat, bekannt hat, eben die Hand auf den Sündenbock, bekannt hat und Jesus in sein Leben eingeladen hat. Derjenige ist eingeladen, der kann das auch bezeugen, überhaupt, was im Abendmahl gesagt wird. Aber das Abendmahl sagt noch mehr. Wenn ich das Abendmahl nehme, der Traubensaft, der steht für das Blut von Jesus. Und wenn ich das nehme, dann sage ich mit dem, ich bin jetzt in dem Moment rein, wenn ich das nehme. Weil, nicht weil ich perfekt gelebt habe, sondern weil Jesus mir alle Sünden vergeben hat, weil ich ihm alles bekannt habe. Also das ist auch eine Voraussetzung, dass ich das überhaupt bekennen kann und das Abendmahl nehmen soll. Und darum machen wir es jetzt so auch, dass wir jetzt noch kurz ein Lied eingespielt bekommen von der Technik dann nachher. Und während dem Lied können wir uns besinnen. Einfach nochmal ein bisschen, ist natürlich nicht zu vergleichen, oder? Eine Minute besinnen oder 10 Tage. Aber wir wissen ja eigentlich ja sonst, dass wir sind ja immer auch so rein vor Jesus und mit Jesus unterwegs sind. Aber dass wir uns noch ja, selber korrigiert, Sachen bekennen und bereinigen in dieser kurzen Zeit, die von Jesus kommt. Und in dieser Zeit wird das Musikteam das Abendmahl nehmen. Und sie werden uns nachher ins Lob einführen mit Liedern. Und während dem Lied, also während diesen Lieder, die wir nachher singen, sind ihr eingeladen, einfach selbstständig, dass ihr euch im Raum bewegt, das Abendmahl nehmt. Ihr dürft auch Brot und Kelch nehmen und am Platz sitzen, einmal in euch gehen. Ihr dürft es auch gerade dort nehmen, wo ihr steht. Einfach, dass er euch frei führt, ich und mein Jesus, inmitten vom Lob Gottes, inmitten von der Gemeinde, meine Brüder und Schwestern, dass wir so eigentlich auch uns bewusst machen, was das Zentrum ist von unserem Leben, oder? Nicht mehr der Tempel, sondern jetzt ist es Jesus und sein Auferstehungswerk. Und ich möchte jetzt dann beten und es ist einfach auch wichtig, dass wir mit einem offenen Herz da sind. Dass Jesus uns auch zeigen kann, wo wir etwas bereinigen sollen. Dass wir etwas korrigieren können. Vielleicht auch mit einer Person etwas in die Ordnung bringen. Und vielleicht ist jemand da, der merkt, ich möchte eigentlich, ich muss eigentlich neu anfangen mit Jesus. Oder ich möchte das erste Mal Jesus bewusst annehmen. Dann darfst du während dem Lobpreis, dann, wenn wir dann zusammen singen und das Abendmahl nehmen, darfst du einfach mich suchen. Ich stehe dort hinten, nachdem ich das Abendmahl genommen habe, ich dort mitgestehe. Und du darfst einfach zu mir kommen, egal was du für ein Anliegen hast. Komm einfach. Je mehr du Jesus all deine Lasten bringst, desto mehr wird auch die Angst, die vielleicht da ist, vor der Zukunft kleiner werden. Und Frieden wird sich ausbreiten. Und dann merken wir auch, wenn die Zeit auf dieser Erde vorbei wäre, ich wäre bereit. Ich wäre echt bereit. Und dann müssen wir nicht irgendeine Angst haben, mehr, sondern es fängt sogar vielleicht an, wenn ein Aspekt von der Freude helft dem Jesus mit ihm zusammen, dann sein. Ich möchte jetzt beten. Und wenn mit, darf gerne bewusst mitbeten. Herr Jesus Christus, ich würde dir von ganzem Herzen Danke sagen für Yom Kippur. Dass das für uns so ein tiefes Symbol ist, das in unser Leben, ins Neue Testament, so eine grosse Bedeutung und so eine Symbolkraft hat. Und Jesus, ich möchte dich bitten, dass du uns neu zeigst, wie, was für ein Arzt und Retter du bist. Und dass wir uns neu dir anvertrauen, was nötig ist. Dass wir neu darauf vertrauen, du kannst es wirklich aus Bereichen herausführen, wo wir uns gefangen fühlen. Nicht, wir müssen es noch ein bisschen mehr anstrengen, sondern du kannst uns herausführen. Und ich möchte dich auch bitten für eine neue Begeisterung fürs Kreuz. Und Jesus, zeige uns doch jetzt auch in dieser Zeit, wo wir uns besinnen, welche Schritte wir gehen sollen. Gib uns den Mut, das zu tun. Und wir werden uns auch freuen, Herr Jesus, du bist bereit gewesen, der Sündenbock zu sein. Du hast ein unendliches Problem gelöst für uns. Der Vorhang ist verrissen, wir können immer zu dir kommen. Und auch das Abendmahl, Herr Jesus, wo wir das aufzeigen, wir danken dir für das Brot, für dein Lieb, für den Kelch, für dein Blut, wo du hingehst für uns. Ein wunderbares Geschenk. Amen.